Ja, ein sozusagen eine Fortsetzung vom letzten Sonntag möchte ich heute weitergeben. Ich weiß, so eine Frage ist immer blöd. Wer weiß noch, was wir letzten Sonntag gepredigt haben oder über was wir uns Gedanken gemacht haben? Weil ich habe es ganz präsent, weil ich die Predigt ausgearbeitet hatte und darüber gesprochen hatte. Aber es ging um den Vers aus dem ersten Kapitel im Johannesevangelium, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Und wir haben uns dabei vor Augen gestellt oder versucht vor Augen zu stellen, was es für den Herrn Jesus bedeutete, dass er sich selbst zu nichts machte, wie es dann Paulus im Philipperbrief Kapitel 2 ausdrückt. Und wo es dann wörtlich übersetzt hat, der Jesus hat sich mit seiner Menschwerdung von seiner Gottheit oder Gottgleichheit entleert oder entblößt. Das heißt, er hat sein Gottsein komplett aufgegeben. Und uns ist bewusst geworden, dass da eine ganze Menge auf der Strecke geblieben ist bei diesem Prozess. Dass er alle Eigenschaften, die einen Gott auszeichnet, die einen zu Gott machen, abgelegt hat. Und die Wunder, die wir sehen dürfen, auch gerade wenn wir jetzt das Markus-Evangelium gemeinsam betrachten, Wunder sind nicht Dinge, die geschehen sind, weil er gleichzeitig Mensch und Gott war, sondern weil er komplett Mensch war und auf die Wirkung des Heiligen Geistes angewiesen war. Und dieser Geist Gottes durch ihn dann diese Wunder vollbringen konnte. Und wenn uns das so deutlich wird, was Jesus da aufgegeben hat, damit er für dich und mich Mensch wurde, und damit er für dich und mich nach Golgatha gehen konnte. Übrigens, dieses Lied berührt mich seit meiner Jugendzeit. Ich durfte ja mit Margret Birkenfeld noch selber in Kontakt sein durch den Wetzlarer Jugendchor, dort mitgesungen, und damals dieses Lied, als ich das neu komponiert hatte, hatten wir dann einstudiert und eingeübt. In einer, ich glaube, es war eine Wochenendfreizeit, wo wir das gemacht haben. Steht mir heute noch so vor Augen, wie wir zusammen dann den Text durchdacht hatten, dieses Liedes, wo sie uns dann Hinweise gegeben hat, was aus ihrem Leben heraus so, ja, sie motiviert hat, dieses Lied zu dichten. Das war schon, ja, wie gesagt, das steht mir heute noch vor Augen und das hat mich mein Leben lang begleitet. Für mich gehst du nach Golgatha, Jesus. Ja, der Jesus hat unglaublich viel aus Liebe zu uns getan. So sehr hat er dich und mich wirklich lieb, dass er bereit ist, alles aufzugeben, was ihn auszeichnet als Gott. Nun, wie gesagt, es soll heute so eine Art Fortsetzung dazu geben. Und da stellt sich doch die Frage, wie wirkt sich das bei mir aus, wenn mir das bewusst wird? Wenn mir bewusst wird, dass mein Herr auf so viel verzichtet hat, nur um dich, um mich zu retten. Und durch einen Impuls, den ich diese Woche auf dem Handy hatte, kam mir eine Bibelstelle, oder ist mir eine Bibelstelle so vor Augen gekommen, die einen Aspekt davon zeigt, was das in meinem Leben ausmachen könnte oder ausmachen sollte. Und den finden wir im ersten Johannesbrief. Da möchte ich einige Verse kurz lesen. 1. Johannes Kapitel 4. Ich lese uns mal die Verse von 7 bis 11. Da schreibt dieser Johannes: Geliebte, lasst uns einander lieben. Die Liebe ist aus Gott, und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Und wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, dann sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Soweit diese Verse, die Johannes hier an Christen schreibt. An Menschen, die bewusst das Erlösungswerk des Herrn Jesus in Anspruch genommen haben und jetzt ja ein Leben leben in der Auswirkung dessen, was Jesus für sie getan hat. Dieser Vers 11, gerade dieser letzte Vers, wo es heißt, ihr Lieben, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. Oder sind wir schuldig, einander zu lieben? Dieser Vers ist eine totale Herausforderung für mich und vielleicht für dich auch. Aber er ist eigentlich ganz praktisch. Da geht es nicht um geistliche Theorie, um theologische Gedanken. Da geht es um mein Leben hier und jetzt, heute und morgen. Wie soll das aussehen? Ihr Lieben, wenn Gott uns so geliebt hat, dann müssen wir auch einander lieben. Ja, ich bin echt überzeugt, dass wenn wir als Christen diesen Vers ausleben, praktizieren, dann können echt kranke Beziehungen zwischen zwei Menschen oder zwischen einer Gruppe von Menschen und mir geheilt werden. Dann hat das Auswirkungen auf lahme Gemeinden, die einfach nur noch dahin siechen. Weil wenn das die Geschwister untereinander in einer Gemeinde leben, dann sind sie ein gutes Zeugnis. Und dann werden sie den Segen des Herrn erfahren und erleben. Da bin ich überzeugt von. Und ich bin überzeugt, dass wenn wir unseren Glauben so authentisch leben, dass das ansteckend wirkt auf Menschen in unserer Umgebung. Einladend anstecken. Das heißt, wer dann Kontakt mit uns hat, möchte eigentlich auch so, ja, diese Gene des Lebens aus Liebe heraus selber haben. Das ist einfach schön, wenn ich in der Lage bin, anderen Menschen die Liebe Gottes weiterzugeben. Und deshalb finde ich, ist das eine unglaublich schöne Perspektive, die der Johannes uns hier aufzeigt, über die wir unbedingt mal nachdenken sollten. Vielleicht kurz zum Hintergrund, der Johannesbrief, oder eigentlich nicht nur der Brief vom Johannes, sondern alle drei Briefe, aber auch sein Evangelium, sind eigentlich echte Liebesbotschaften oder Liebesbriefe. Nirgendwo in der Bibel liest man dieses Wort Agape öfters als in den Schriftstücken, die wir vom Johannes haben. Liebe zum Herrn und zu den Geschwistern ist scheinbar sein Lieblingsthema. Ja, das ist einfach tatsächlich so. Das hat den Johannes so fasziniert. Liebe zu dem Herrn und Liebe auch zu meinen Geschwistern, dass er davon einfach ja übersprudelt und nur immer wieder erzählen muss und immer wieder aufschreiben muss. Das merkt man einfach auch daran, wenn man diesen ersten Johannesbrief zum Beispiel liest, wie oft er da schreibt, lieber Bruder, liebe Geschwister, meine Lieben, ihr Geliebten. Und wie oft er etwas von der Liebe Gottes zu uns schreibt. Und wenn man sich dann fragt, warum ist das dem Johannes so ein Herzensanliegen? Warum kommt das bei ihm immer wieder zum Thema? Ja, Johannes war sich bewusst, dass der Herr Jesus ihn liebte. Und das macht er immer wieder auch deutlich, schon in seinem Evangelium, wo er davon schreibt, der Jünger, den der Herr lieb hatte. Also er hat so ganz, ganz praktisch die Liebe Jesus aufgesogen in seinem Leben. Er hat es gemerkt, Mensch, Jesus hat mich echt lieb. Er wollte damit nicht einen Sonderstatus, von den er vielleicht hätte einnehmen können, beschreiben. Gut, er gehörte zu den drei führenden Jüngern sozusagen, aber das ist halt immerhin so in einer Gruppe von Menschen, dass einige ein Stück weit vorangehen, ein bisschen mehr Verantwortung vielleicht übernehmen, wie auch immer. Aber er wollte damit nicht sagen, ich bin der, den der Jesus am meisten geliebt hat oder so. Nein, er hat einfach nur gesagt, ich habe das echt erlebt, dass Jesus mich lieb hat, trotz all dem Mist, den ich in meinem Leben gemacht habe. Und ich bin überzeugt, in den 3 Jahren, wo er mit dem Herrn Jesus gelaufen ist und gewandert ist und zusammenlebte, gab es auch Momente, wo der Johannes hinterher dachte, boah, das hätte jetzt besser mal nicht gesagt. Das war daneben, ja, oder da war ich irgendwie nicht so ganz wach irgendwie. Hab etwas verpennt sozusagen und Jesus hat das mitgekriegt. Ja? Aber trotzdem war er gewiss, ich bin ein Jünger, den der Herr Jesus lieb hat. Und genau das will er hier einfach deutlich machen. Der Grund unserer Liebe zu den anderen Menschen, Geschwistern in unserer Gemeinde. Und darum geht es hier genau in diesem Abschnitt, den wir jetzt gerade auch gelesen haben. Er soll darin liegen, dass wir verstehen, was Gott für mich getan hat. Sozusagen soll die Liebe des Herrn Jesus zu mir Antrieb und Motor sein, meine Nächsten zu lieben. Prüfen wir uns doch einmal an dem Punkt, was der Grund zum Beispiel für unser Miteinander in der Gemeinde ist. Na ja, gut, da kommst du mit dem einen ganz gut klar. Der ist ja auch unheimlich nett. Den magst du. In seinem Auftreten, so wie er sich gibt. Und den anderen magst du, weil er sich so einsetzt in der Gemeinde, weil er so viel Herzblut reinlegt. Und den anderen Bruder oder Schwester aus der Gemeinde, den schaust du ganz ehrfurchtsvoll an, weil er so begabt ist. Und dann redest du immer von Bruder, sowieso hat das und das gesagt, weil du ihm Achtung gegenüber erweisen möchtest, weil du ihn lieb hast. Das sind sicherlich eine ganze Reihe gute Gründe, die auch eine Rolle spielen. Wir können ja unser menschliches Empfinden nicht ausschalten. Aber hält das und trägt das, auch wenn es mal nicht gerade so ist. Wenn vielleicht der und der, der das sonst so eine tolle Gabe der Verkündigung hat, auf einmal Sätze sagt, die dir vollkommen quer liegen. Wie schnell schalten wir dann die Liebe ab und gehen sogar auf Distanz? Merken wir, wenn es mal anders kommt, was ist dann die Basis unseres Zusammenseins? Und deshalb ist es viel besser, sich bewusst zu sein, der Ralf, die Esther, der Ulrich, das sind Menschen, die Jesus lieb hat. Die sind Geliebte vom Herrn Jesus. Und ich darf es auch sein. Und das verbindet uns. Das ist der Punkt, an dem wir eine zutiefst gehende Gemeinsamkeit haben. Geliebte des Herrn Jesus sind diese Brüder und diese Schwestern. Für die hat der Jesus echt alles gegeben. Und für mich auch. Und wenn uns das motiviert, einander zu lieben, dann hält das auch in schwierigen Zeiten. Auch wenn wir mal anderer Meinung sind. Aber das hält uns zusammen. Und das hat auch Auswirkungen. Denn wir sind berufen, einander ein Segen zu sein. Du für mich, ich für dich. Nun, das ist echt herausfordernd. Das könnte sogar anstrengend manchmal sein. Aber das dürfen wir nicht wegschieben und sagen, ja, die Verse kenne ich und der Jesus hat ja recht und Gottes Geist hat das so aufgeschrieben und eigentlich haben wir uns doch auch ganz lieb. Aber bitte lass mich jetzt in Ruhe. So unter dem Gedanken. Es wäre wirklich viel bequemer, das manchmal wegzuschieben. Sage ich zumindest aus meiner persönlichen Erfahrung. Denn den anderen wirklich Liebe gegenüber zu erweisen, ihn lieb zu haben, bedeutet sich auch Zeit zu nehmen. Bedeutet hier und da, und ich merke es bei mir, je älter ich werde, desto öfter vielleicht, meine Bequemlichkeit zu überwinden. Das ist herausfordernd. Es muss ich in der Praxis zeigen, ob ich bereit bin, gemeinsam mit dem anderen einen Weg zu gehen. Egal, was es letztendlich kostet. Und wenn wir mal ganz ehrlich unser Leben betrachten, dann schenkt uns Gott so viele Möglichkeiten, diesen Vers, dass wir schuldig sind, einander zu lieben, ganz praktisch zu leben. Gott gibt uns diese Möglichkeiten, ja, er stellt uns quasi jeden Tag aufs Neue in solche Situationen hinein. Ich treffe immer wieder Menschen, andere Menschen. Ich sage jetzt auch bewusst nicht nur Christen, sondern auch Menschen, die Jesus bis jetzt nicht kennen. Aber irgendwo sehe ich hier keine Einschränkung in diesem Vers. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Natürlich ist das zunächst an Geschwister in der Gemeinde geschrieben. Aber wir haben andere Verse gesehen, wo es deutlich wird, dass das nicht auf diesen Kreis von Menschen beschränkt ist, sondern dass es darüber hinausgeht. Jedem, den ich begegne, soll ich mit Liebe begegnen. Und Gott schenkt mir jeden Tag die Möglichkeit, das umzusetzen. Gott möchte durch mich, durch dich an dem anderen wirken. Gott möchte, dass durch mein Leben Menschen die Liebe Gottes zu uns Menschen grundsätzlich lernen zu verstehen oder zu erkennen erstmal. Und vielleicht haben wir nur eine einmalige Chance, das anderen zu zeigen. Vielleicht an einem Tag, wo wir uns zufällig mehr oder weniger treffen. Vielleicht an einem Wochenende mal zusammen sind. Bei manch anderen hast du die Gelegenheit, über 10 oder 15 Jahre zum Beispiel in der Gemeinde dem anderen deine Liebe zu erweisen. Oder wenn ich an meine Arbeit denke, da geht das über 20 bis 30 Jahre, dass ich anderen Menschen die Liebe Gottes tagtäglich eigentlich zeigen soll. Also wir merken, das kann ein Lebensprozess sein, das umzusetzen, was die Bibel, wozu uns die Bibel hier auffordert. Die Frage ist aber, was machen wir manchmal mit der knappen oder auch mit der langen Zeit der Begegnung mit dem anderen? Gott hat uns doch die Fähigkeiten und den Auftrag gegeben, genau diesen Menschen, mit denen wir zusammentreffen, sie zu lieben und ihnen zu dienen. Sind wir uns bewusst, dass solche Begegnungen mit anderen Menschen kein Zufall ist, sondern von Gott geschenkt? Sind wir uns bewusst, dass wir als Gemeinde zusammengestellt sind, weil es die Idee von Gott ist? Ich bin überzeugt, dass ich keinen von euch in meinem Leben hätte kennengelernt, wenn uns nicht das verbinden würde, was der Mittelpunkt meines und deines Lebens doch ist, Jesus Christus. Wir wären nie uns begegnet. Wir sind weder verwandt noch verschwägert noch sonst etwas. Wir sind beruflich nicht irgendwo in einer Kombination, wo wir uns hätten treffen können. Wir wohnen an unterschiedlichen Orten, so dass wir auch aus der Nachbarschaft heraus keinen Kontakt gehabt hätten. Es ist Gottes Plan gewesen, dass wir hier zusammenstehen dürfen. Sind wir uns dessen bewusst? Wir können es auch anders ausdrücken. Das ist die Situation, die der Jesus möchte. Dass du und ich, dass wir in einer Gemeinde zusammen leben und die Chance haben, diesen Vers ganz praktisch umzusetzen. Ich habe sozusagen eine Schuld, dir gegenüber Gottes Liebe zu leben. So heißt es hier wortwörtlich. Ja, wir merken, das ist nicht so ganz einfach, aber es lässt sich nur in der Praxis umsetzen. Und ich finde das so genial, dass wir in der Bibel eine Geschichte von dem Herrn Jesus hören, die das Thema eigentlich sehr intensiv mit anschneidet. Vielleicht schlagen wir das einfach nochmal auf und lesen diesen Text auch noch dazu. Steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Lukas Kapitel 15 und ich lese mal die Verse 4 bis 7. Eine Geschichte, die Kinder in der Sonntagsschule schon hören und die uns so bekannt ist. Da heißt es, wenn jemand von euch 100 Schafe hat und eins davon sich verirrt, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe weiter grasen und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, trägt er es voller Freude auf seinen Schultern nach Hause, dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Und ich sage euch, im Himmel wird man sich genauso freuen. Die Freude über einen Sünder, der seine Einstellung geändert hat, ist größer als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Wie gesagt, diese Geschichte, ich habe es jetzt nach der NE-Übersetzung jetzt mal vorgelesen, ist den allermeisten von uns schon ganz, ganz früh in unserem Leben in Herz und Blut übergegangen. Die können wir auswendig. Und wenn wir uns mit dieser Geschichte beschäftigen, wenn wir sie lesen, wenn wir darüber nachdenken, oder wenn, ich habe schon zig Predigten, glaube ich, darüber gehört, Da konzentrieren wir uns auf das verlorene Schaf. Auf das eine, das verloren ist, dem der Jesus nachgeht. Aber ich möchte gerade jetzt in dem Zusammenhang, dass wir einander lieben sollen, mal den Blick auf die 99 richten. Was ist mit denen, die zurückgeblieben sind? Ja, da ist der gute Hirte. Der hat eine große Schafherde, 100 Schafe. Und dieses verlorene Schaf war eins von diesen 100, was ja verloren geht, was wegrennt. Es lief wahrscheinlich davon. Aber stellen wir uns mal die Frage, warum ist das weggelaufen? Steht hier jetzt nichts zu. Aber lass uns einfach mal darüber nachdenken. Und da geht es nämlich um die 99. Ist denen nicht aufgefallen, dass da vielleicht eins von den 100 ist, der immer so am Rand steht? Ist denen nicht aufgefallen, dass der vielleicht einsam ist? Ist es nicht aufgefallen, den 99, dass dieses eine Schaf vielleicht wenig Beachtung findet in diesem großen Kreis, in dieser großen Gruppe? Und ist den 99 nicht aufgefallen, dass da vielleicht eins unter ihnen ist, das Sorgen hat, das Probleme hat, dem man vielleicht helfen könnte? Und hat niemand von den 99 etwas dagegen unternommen? Wir merken, egal wie groß eine Gruppe, eine Gemeinde ist, die 99 haben gepennt, um es mal so zu sagen. Oder haben es vielleicht registriert, aber nichts unternommen. Ich nehme das andere an. Es ist einfach keinem aufgefallen, dass einer unter ihnen irgendetwas hatte, was ihn dazu veranlasste, wegzulaufen. Nun, zum Glück gibt es diesen guten Hirten, der diesem einen nachgeht und das Versagen der 99 in dem Fall vergibt. Und wie er es vergibt, ist doch auch interessant. Was ist mit den 99 jetzt, wo der gute Hirte seine Herde alleine lässt? Der geht ja weg von diesen 99, um das eine Verlorene zu suchen. Aber er lässt diese 99 in dem Vertrauen alleine, dass sie miteinander gut klarkommen. Dass sie in dieser Zeit seine unmittelbare Gegenwart nicht brauchen. Er vertraut diese 99, obwohl sie vorher versagt haben. Er vertraut ihnen, dass sie füreinander sorgen und aufeinander aufpassen. Sehen wir, wie praktisch das eigentlich ist, ja? Ich sage ja, ich habe diese Geschichte mit diesem verlorenen Schaf immer unter dem Aspekt des Verlorenen gesehen. Aber diese Woche ist mir aufgefallen, wir dürfen es auch mal umdrehen. Die 99 sind wichtig. Wenn ihre Gemeinschaft so funktioniert, wie der Hirte sich das vorstellt. Jesus ist unser guter Hirte, der uns auffordert, aufeinander Acht zu haben, damit niemand einsam ist und vielleicht sogar verloren geht, sozusagen, sich von der Gemeinschaft selber ausschließt und immer wegläuft. Und das ist auch eine Herausforderung für uns als Gemeinde, dass wir als Geschwister zusammenstehen. Dass wir auch dann zusammenstehen, wenn uns mal Dinge da sind, die uns vielleicht nicht so gut passen. Wir sind füreinander verantwortlich, das umzusetzen, was der Wunsch des Herrn Jesus ist. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind wir auch schuldig, einander zu lieben. Und ich glaube, gerade die letzten 1,5 Jahre waren in der Beziehung durchaus herausfordernd. Es ist ja für uns so gewohnheitsmäßig normal gewesen, dass wir sonntags zur Gemeinde fuhren, zusammenkamen, dass die meisten auch mittwochsabends hierher kamen zur Bibelstunde, wir Gemeinschaft miteinander hatten, wir uns austauschen konnten, dass man dann durchaus auch einander besucht hat, dass man einen Austausch hatte. Aber auf einmal war alles ganz anders. Auf einmal kam diese Pandemie. Auf einmal konnten wir uns sonntags nicht treffen, aus reiner Vorsicht, um diese gewaltige Ansteckungsgefahr zu durchbrechen. So dass die Regierung den Wunsch auch an Gemeinden geäußert hat, sich nicht zu treffen. Da wurde etwas erschüttert, was eigentlich die Liebe zum Nächsten auszeichnete, zusammenzukommen. Aber die Bibel redet jetzt nicht davon, okay, das lasst euch nicht verbieten oder das. Nein. Als der Johannes diesen Brief geschrieben hat, herrschten unter den Christen ganz andere Umstände, gesellschaftliche Umstände, als die, die wir kennen. Da war es eigentlich eher schon fast normal, dass es schwierig war, zusammenzukommen. Aber da geht der Johannes hier nicht drauf ein. Das heißt, die Liebe zueinander ist nicht abhängig davon, ob wir uns sonntags morgens um 10 Uhr treffen können. Im ersten Vers, den wir aus diesem Abschnitt gelesen haben, heißt es, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Da heißt es nicht, wenn du am Sonntagmorgen in den Gottesdienst gehst und eine Predigt hörst, dann erkennst du Gott. Das heißt, dann entdeckst du mehr von Gottes Wesen, von seiner Art. Das ist unabhängig davon. Das erkenne ich dadurch, wie Gott ist und wer er ist, indem ich das Gebot Jesus umsetze, einander zu lieben. Das ist die Voraussetzung, dass ich tiefer in das Wesen Gottes einsteigen darf. Dass wir uns sonntags hier versammeln, eine Predigt hören oder dass wir mittwochs zusammen Bibel betrachten und solche Dinge, das sind unterstützende Maßnahmen dazu. Aber die Voraussetzung ist, dass wir das Gebot Gottes erfüllen, einander zu lieben. Und deshalb kann man auch in schwierigen Zeiten sagen, lasst uns einfach sein wie eine Familie, die trotz Abstand zusammenbleibt. Und die gerade deshalb auch einen Blick hat für die, die vielleicht unter so einer Ausnahmesituation besonders leiden. Was eine echte Familie ausmacht, dürfen viele von uns, denke ich, auch erfahren, weil wir es ganz praktisch in unserem Familienkreis erleben. Und wie gut das ist, wenn Familien harmonisch zusammen sind, wenn es funktioniert. Selbst über lange Entfernungen hinweg darf man gerade in schwierigen Zeiten erleben. Ich bin heute Morgen wach geworden und habe die Nachricht bekommen, meine Mutter ist heimgegangen. Mein erster Gedanke war, Gott sei Dank, weil sie über Jahre gelitten hat und ein richtig schwerer Pflegefall war. Aber irgendwie tut es im Herzen total weh, an diesen Punkt zu kommen. Aber das nächste war, dass wir zusammen telefoniert haben. Mein Bruder, meine Schwester hat per WhatsApp was geschrieben, die andere Schwester war gestern noch bei Mutter gewesen. Und wir werden uns heute Nachmittag wahrscheinlich alle vier miteinander treffen und einfach zusammen zu sein. Auch wenn es eine Erlösung für unsere Mutter war, diese schwierige Lebenssituation einfach gemeinschaftlich zu erleben, einander zu tragen, einander zu helfen, auch sind ja auch Entscheidungen zu treffen und Dinge zu planen. Man merkt dann, wie gut und kostbar es ist, wenn man Familie hat. Aber der Herr Jesus lenkt den Blick, und das ist auch die Aussage, gerade auch wenn wir im Epheserbrief das lesen, der Jesus hat die Gemeinde zutiefst geliebt und ist für die Gemeinde gestorben. Der Jesus hatte einen Wunsch, dass seine Kinder in dieser Form von Familie zusammenkommen. Brüder und Schwestern im Glauben vereint. Auch das sieht Gemeinde, oder das sieht die Bibel als einen Zusammenhalt, einen familiären Zusammenhalt an. Und es tut gut, wenn wir das wirklich umsetzen können. Wenn wir merken, dass der Herr uns 99 diesen Auftrag gibt, habt Acht aufeinander, habt den Einzelnen im Blick, sei ihm nahe, seid füreinander da, steht zusammen und habt euch gegenseitig lieb. Und wenn man das als Fazit nochmal zusammenfasst, denke ich, darf man sagen, lasst uns Gott dabei helfen, weiter verlorene Schafe einzusammeln. Sprich Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Aber wir 99 hier stehen zusammen, haben einander lieb und unterstützen Gott bei dieser Arbeit, dieses eine verlorene Schaf hier in Barkenberg noch zu finden und einzusammeln. Dadurch, dass wir zusammenstehen. Und dann wird die Herde komplett. Dann sind es wieder 100. Das ist das, was wir, denke ich, gerade aus diesem Gebot des Herrn ja ganz praktisch umsetzen dürfen. Und das ist herausfordernd, wirklich wahr, weil jeder hat seine Eigenarten und seinen eigenen Charakter. Und trotzdem sagt die Bibel nichts davon, wenn es dann schwierig ist, dann geht eben aus dem Weg, sondern steht zusammen, hab ihn lieb. Interessant ist, wie Johannes seinen ersten Brief abschließt. Und ich möchte die letzten drei Verse daraus noch vorlesen, die nämlich deshalb deutlich, dann auch etwas deutlich machen, dass der Herr Jesus genau weiß, dass unsere Umstände, unsere Gesellschaft schwierig ist. Und das Praktizieren der Idee Gottes, einander zu lieben, oder die Idee Gottes, dass seine Kinder sich untereinander lieb haben, schwierig ist umzusetzen. Aber andererseits einen deutlichen Lichtblick in diese böse Welt, wie es hier heißt, geben können. 1. Johannes 5, 19. Wir wissen aber, dass wir von Gott stammen und dass die ganze Welt um uns herum vom Bösen beherrscht wird. Und wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns fähig gemacht hat, den einzig wahren Gott zu erkennen. Mit ihm, dem Wahrhaftigen, sind wir durch seinen Sohn Jesus Christus verbunden, der selbst der wahre Gott und das ewige Leben ist. Kinder, hütet euch vor den falschen Göttern.